Einen schönen guten Abend. Ich habe heute mit euch den 21. Psalm vorzulesen. Also ich bitte euch dazu aufzustehen. Ich werde ihn lesen und dann bete ich zum Anfang. In Psalm 21. Dem Vorsänger, ein Psalm Davids. O Herr, der König freut sich in deiner Kraft. Und wie frohlockt er so sehr über dein Heil. Du hast ihm gegeben, dass sein Herz, was sein Herz wünschte, und ihm nicht verweigert, was seine Lippen begehrten. Denn du kamst ihm entgegen mit köstlichen Segnungen. Du hast eine Krone aus Feingold auf sein Haupt gesetzt. Er bat dich um Leben. Du hast es ihm gegeben. Dauer der Tage für immer und ewig. Groß ist seine Herrlichkeit durch deine Hilfe. Hoheit und Pracht hast du auf ihn gelegt. Denn du setzt ihn zum Segen für immer, erquickst ihn mit Freude vor deinem Angesicht. Denn der König vertraut auf den Herrn, und durch die Gnade des Höchsten wird er nicht wanken. Deine Hand wird alle deine Feinde finden, deine Rechte wird die finden, welche dich hassen. Du wirst sie machen wie einen feurigen Schmelzofen zur Zeit deines Erscheinens. Der Herr wird sie verschlingen in seinem Zorn, das Feuer wird sie fressen. Ihre Frucht wirst du vom Erdboden vertilgen und ihren Samen unter den Menschenkindern. Denn sie sinnen Böses gegen dich. Sie schmieden Pläne, die sie nicht ausführen können. Denn du machst, dass sie sich zur Flucht wenden. Mit deinen Bogen zielst du auf ihr Angesicht. Erhebe dich, Herr, in deiner Kraft, so wollen wir deine Stärke besingen und preisen. Danke dir, Herr, für deine Liebe. Danke für die Möglichkeit, die wir haben, in dein Wort auch zusammen reinzuschauen. Und ich bitte dich um Segen für heute Abend, für jeden, der heute hier ist und ganz besonders mir, wolltest du helfen, auch mit Freudigkeit und auch Kraft von dir, diesen Psalm oder über diesen Psalm zu sprechen. Ich bitte dich, dass du uns segnest durch dein Wort, durch deine Nähe und durch die Gemeinschaft mit den Geschwistern. Amen. Dem Vorsänger, ein Psalm Davids. Der Einstieg in diesen Psalm, der scheint so trocken und sachlich zu sein. Wenn wir uns erinnern an die letzte Bibelstunde, also letzte Woche, dann wurde sehr viel darüber gesprochen, dass für den König gebetet wurde. Es wurde gebetet, dass Gott diesem König hilft, dass er ihm Rettung gibt, dass er Bewahrung schenkt und Leben erhält. Es wurde wirklich viel für ihn gebetet, für den König. Und dieser Psalm, das ging ja eigentlich darum, dass der König in den Krieg zieht und die Fürbitte für ihn wurde vorgelegt. Also der Krieg dauerte ja maximum, sage ich mal, 7 Tage, ja. Also von letzter Woche bis zu dieser Woche. Jetzt ist der Krieg vorbei. Ich denke nicht, dass der so schnell war, aber wir sehen das jetzt so, dass das jetzt die Erfüllung ist. Der Krieg ist zu Ende und David freut sich in der Errettung. Wie ich gerade sagte, der Einstieg scheint sehr sachlich und trocken zu sein, aber dann hat man das Gefühl, als ob der David nicht an sich halten kann und anfängt einfach Gott zu lobpreisen. O Herr, der König freut sich in deiner Kraft und wie frohlockt er so sehr über dein Heil. Nun, Freuden gibt es natürlich sehr verschiedener Art. Und das ist schön, wenn man Menschen sehen kann, die sich wirklich sehr freuen. Das ist ein schönes Bild. Und natürlich gibt es ganz verschiedene Gründe, ganz verschiedene Motive, sich zu freuen. Man kann sich freuen über Geschenke. Man sieht zum Beispiel bei den Kindern die Freude im Gesicht, wenn sie Geschenke bekommen. Und manche Erwachsene können es auch so zeigen, wenn sie sich freuen. Ja? Es ist nicht immer so, dass die Erwachsenen sich nur innerlich freuen. Das ist auch manchmal zu sehen. Wenn manche sich vielleicht wiedersehen, ja, wenn man sich lange nicht gesehen hat mit einem Menschen und man sieht sich plötzlich oder wie auch immer wieder, es kann eine große Freude sein. Oder ja, Urlaub, diese Zeit ist ganz aktuell, man freut sich auf Urlaub, im Urlaub, man freut sich zurückzukommen. Also das ist auch eine schöne Zeit, um sich zu freuen. Oder in manchen Familien gibt es ein Kind. Es ist eine große Freude, wenn ein Mensch dazugekommen ist. Ein Kind bringt sehr viel Freude ins Haus. Oder wenn einer Schuld auf sich geladen hat und Vergebung bekommt. Es ist eine Freude, die wirklich groß ist, wenn man Vergebung bekommen hat. Oder wenn man etwas verloren hat vielleicht. Wir denken da an diese Begebenheit, die Jesus erzählt, ja, wie die eine Frau einen Groschen verloren hat. Und sie sucht fleißig, sie fegt ihr Haus und sucht. Und als sie diesen Groschen gefunden hat, so freut sie sich. Sie lädt Freundinnen an, Nachbarinnen ein und freut sich mit denen zusammen über das, dass sie diesen Groschen gefunden hat. Es sind Freuden, die groß oder klein sind, aber die sind da bei uns und wir kennen sowas. Nun, David freut sich, wie hier steht, in deiner Kraft. David freut sich im Herrn, obwohl David eigentlich eine große Person ist mittlerweile. Ja, der König, er spricht ja von dem König, der sich freut. Er hat wirklich sehr viel Ansehen erlangt. Er hat viele Kriege geführt und viele Siege davon getragen. Und trotzdem freut er sich im Herrn. Und das ist etwas, was uns eigentlich zum Nachdenken bringen muss, mich zum Nachdenken bringen muss. Worüber freue ich mich? Kann ich wirklich, wirklich von Herzen sagen, ich freue mich im Herrn? Und alles, was ich meine, erreicht zu haben oder was auch immer, dass das aus Gott wurde, dass Gott gegeben hat, Gott geholfen hat. Du hast ihm gegeben, was sein Herz wünschte und ihm nicht verweigert, was seine Lippen begehrten. Wir haben in dem Psalm davon gelesen, ja, das Volk und die Menschen bitten für ihn, für den König, dass er Bewahrung bekommt oder bewahrt wird im Krieg, dass er im Leben bleibt. Und nun, du hast ihm gegeben, was sein Herz wünschte. Bekommen wir wirklich auch, wenn wir beten, bekommen wir wirklich Erhörung, was unser Herz wünscht? Können wir davon erzählen, können wir was sagen? Ich habe mir was gewünscht, ich habe gebetet und ich habe es bekommen. Gott hat es mir gegeben, was mein Herz wünschte. Und man sagt sogar, nun, es ist vielleicht nur ein Gedanke, den man so mal hören muss, ein Gebet muss erst aus dem Herzen kommen. Sonst ist das Gebet der Lippen einfach nur ein Geplapper, wenn das nicht aus dem Herzen kommt. Du hast ihm gegeben, was sein Herz wünschte und ihm nicht verweigert, was seine Lippen begehrten. Können wir sagen, dass die Heilige Schrift sowas unterstützt, dass wir sagen, was wir bitten, was wir wollen, was unser Herz begehrt, wir können darum beten und Gott gibt es uns. Können wir sagen, dass das wirklich so ist? Können wir uns berufen auf die Schrift, du hast gesagt, das passiert dann. Was ich mir wünsche, das machst du, das gibst du mir. Nun, es ist nicht immer so. Wir kennen Stellen, das steht zum Beispiel in Jakobus 4, Vers 3, ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Also wir bekommen nicht immer, wenn wir was wünschen, wenn wir darum bitten. Aber in 1. Johannes 5, Vers 14, da steht, und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Wir bekommen wirklich dann, wenn wir in Gott sind. Denn unsere Wünsche, unser Gebet wird Gott wohlgefällig sein und er gibt es uns. Und es gibt so eine Meinung, die man, wenn man sich damit so ein bisschen beschäftigt, muss man wirklich dieser Meinung recht geben. Wenn Gott weiß, also er weiß ja alles und er weiß, dass du in seinem Willen bitten willst, so kommt er dir entgegen, schon mit der Erhörung. Ja, wir lesen das hier weiter. Du hast ihm gegeben, was er jetzt wünschte, und ihm nicht verweigert, was seine Lippen begehrten, denn du kamst ihm entgegen, als ob er schon diese Erhörung brachte. Ja? David wünscht sich das und Gott bringt ihm das entgegen. Nicht so, dass er, wenn man sich das so vorstellt, er steht nicht oder sitzt nicht, David kommt zu ihm und bittet, naja gut, hier hast du die, das, was du willst. Ja. Das sieht wirklich so aus, als ob Gott entgegenkommt mit dem Segen, mit der Hilfe. Und das zeichnet Gott aus. Das zeichnet das liebende Herz des Vaters aus, der wirklich geben will. Er will segnen. Und ich habe gerade von der Freude gesprochen, verschiedener Art. Und eins möchte ich dann doch noch dazu sagen, noch viel größer ist die Freude, wenn Menschen für die Ewigkeit gerettet werden, wenn Menschen wiedergeboren werden. Das ist die Freude, die ein Mensch eigentlich erlebt, die nicht getoppt werden kann, weil die Schuld vergeben ist und man ist eine neue Kreatur geworden und man ist im Buch des Lebens eingetragen. Und das ist ein Grund für große Freude. Für eine Freude, von der David hier spricht, ja, freut sich sehr. Und das ist etwas, wofür ich jetzt eigentlich diese Selah, was hier steht, diese Pause einmal erwähnen möchte. Wir müssen manchmal Pause machen und nachdenken. Gott, was habe ich in dir? Woran glaube ich wirklich? Wie ist mein Glaube? Und ich habe doch erlebt, was du an mir tust. Und dass wir das sehen, dass wir mal nachdenken, dass wir mal dankbar werden. Dafür möchte ich gerade diese Pause einmal kurz erwähnen. Denn du kamst ihm entgegen mit köstlichen Segnungen. Wir kennen Gebetserhörungen ganz verschiedener Art. Die sind vielleicht anders, als wir es uns wünschen. Manchmal ist ein Nein auch eine Antwort. Aber Gott gibt dem König, was er wünscht. Es ist ganz, ganz gut, das zu lesen und sich selbst zu prüfen. Wie bete ich? Wie stehe ich vor dir, Herr? Du hast eine Krone aus Feingold auf sein Haupt gesetzt. Es wird verschieden erklärt mit dieser Krone aus Feingold. Man kann es sagen, dass es der höchste Segen ist. Und man kann auch, vielleicht kann man das so verstehen, dass das auch eine Krone von einem besiegten König ist, die besonders kostbar war. Weil er hatte ja viele Könige besiegt und es war damals, vielleicht auch heute tragen sie ja meistens nicht die Kronen, aber dann hat man, wenn man ein Königreich besiegt hat, den König besiegt hat, dann hat man die Krone von diesem König auf den Sieger gesetzt. Er ist jetzt König von diesem Königreich, weil er der Sieger ist. Und es wird auch so erklärt, dass das vielleicht das auch gemeint sein kann. Vers 5, da steht, er hat dich um Leben, er bat dich um Leben, du hast es ihm gegeben. Dauer der Tage für immer und ewig. Er bat dich um Leben, kann man vielleicht auch wirklich so verstehen, wie der, also die haben gebeten, wenn er in den Krieg zieht, erhalte ihn, bewahre ihn. Und er hat wirklich um diese Bewahrung bekommen. Er freut sich, dass er lebt, dass er bewahrt wurde. Und die zweite Hälfte, Dauer der Tage für immer und ewig, scheint so ein bisschen vage zu sein für einen Menschen. Und doch, in 2. Samuel 7, Verse 12 bis 16, da steht, das werde ich einmal lesen, damit wir da nichts Falsches sagen, beziehungsweise ich jetzt. 2. Samuel 7, Verse 12 bis 16. Da sagt, also der Prophet kommt zu David und sagt, was Gott also ihm aufgetragen hat. Es ist ein längerer Text, ich werde ihn nicht ganz lesen, aber gerade von 12. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich die von Saul weichen ließ. Denn oder den ich vor dir beseitigt habe, sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Es ist eine Zusage, die Gott an David macht. Dein Thron bleibt auf ewig. Also da kann man davon ausgehen, dass die zweite Hälfte dieses Verses dieses gemeint ist. Fortführung der königlichen Dynastie für immer und ewig. Und doch wissen wir, dass die Menschen nicht immer und ewig leben werden auf dieser Erde. Das wird ja nicht immer so sein. Und man geht eigentlich davon aus, und ich neige auch dazu, es mehr so verstehen, dass es prophetischer Art ist, auf Jesus Christus zeigt es mehr. Ja? Dauer der Tage für immer und ewig. Wir kennen ja die Stelle aus Lukas, das werde ich jetzt auch lesen, der Richtigkeit halber. In Lukas 1, Verse 32 und 33. Wir kennen ja die Geschichte, dass als Jesus geboren werden sollte, da kommt der Engel zu der Maria und verkündigt ihr, dass sie wird schwanger werden und so weiter und so weiter. Und da steht in diesem 32. Vers und 33. Dieser, also dein Sohn, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Und das ist etwas, was wirklich feststeht. Das ist etwas, was über alle Ewigkeiten bestehen wird, dass dieses Königreich bestehen wird. Denn Jesus Christus ist der König aller Könige. Und das ist etwas, was wirklich David hier so ausspricht, prophetisch, denke ich, das, was auf Jesus Christus zeigt. Groß ist seine Herrlichkeit durch deine Hilfe. Hoheit und Pracht hast du auf ihn gelegt. Denn du setzt ihm zum Segen für immer. Erquickst ihn mit Freude vor deinem Angesicht. Wir kennen ja selbst ganz früher, also noch viel früher, als David noch nicht König war, als er den Kampf mit Goliath führt, beziehungsweise diese ganz kurze Auseinandersetzung, das war ja nicht ein wirklicher Kampf, und David schlägt ihn mit der Kraft Gottes. Und es ist mir einfach wichtig gewesen, auch dieses zu lesen. 2. Samuel 7, Verse 8 und 9. So spricht nun zu meinem Knecht David, so spricht der Herr der Heerscharen, ich habe dich von der Weide hinter den Schafen weggenommen, damit du Fürst würdest über mein Volk Israel, über Israel. Und ich bin überall mit dir gewesen, wohin du gegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir her ausgerottet und dir einen großen Namen gemacht, gleich den Namen der Gewaltigen auf Erden. Und wir wissen ja, als David diese Schlacht mit dem Goliath, den Goliath schlägt, und später, wie er dann in die Kriege zog, immer wieder in die Schlachten zog, und Gott gab Gelingen, immer wieder, egal wo der hinging, gab Gott Gelingen. Und wir kennen ja dieses Lied, das die Frauen gesungen haben, Saul hat seine 1000 geschlagen und David seine 10.000 geschlagen. Und Saul wurde ja dann böse, weil ja, ihm haben sie 10.000 gegeben und mir nur 1.000. Aber wir wissen, dass David selbst gar nicht so sehr auf diesem Ruhm quasi ausruht, weil er sagt, ich komme zu dir, also sagt er zu dem Philister, ich komme zu dir im Namen des Herrn. Und dieses behält er bei durch sein Leben. Er weiß, alles, was gelungen ist, alles, was er gemacht hat, alle Hilfe kam von Gott. Und der Geber der Herrlichkeit und Pracht, wie wir es weiterlesen werden, im 7. Vers, denn du setzt ihn zum Segen für immer, erquickst ihn mit Freude vor deinem Angesicht. Ja, dieser Segen, also der Geber dieses Segens ist Gott. Und weil David hier so sehr auf dieses, ja quasi hinzeigt, ja, alles, was ich habe, auch wenn ich groß bin, auch wenn ich große Macht und Pracht und eine Krone aus Feingold habe, so weiß ich, dass es nicht mein Verdienst ist, sondern es hat Gott gegeben. Du setzt ihn zum Segen. Und das ist etwas, was wir, denke ich, ja auch über uns nachdenken müssen. Denn wir wissen, dass wir sind Kinder Gottes, wir haben Vergebung bekommen, wir haben ein eigentlich sehr, sehr gutes Leben, wir haben Freude, Grund zur Freude zumindest, und wir wissen, dass das von Gott kommt. Und das ist ein Grund zu danken. Und der Segen, von dem hier geschrieben wird, liegt sicherlich in Jesus Christus selbst, der auch ein Sohn Davids genannt wird. Aber auch David selbst wird als Maß gesehen. Später, also für die anderen Generationen, wird immer wieder gesagt, ja, von dem König, er wandelte ja, zum Beispiel gottlos, ja, nicht so wie sein Vater David. Oder er wandelte treu, ja, wie sein Vater David. David wird als ein Maß gesehen. Und das, also Davids Wegen, das können wir auch nachlesen, Davids Wegen hat Gott das Volk verschont. Es ist einige Male geschrieben, ich werde das Königreich von dir nehmen, aber um Davids Willen werde ich es zum Beispiel nicht bei deinem, also während du lebst, von dir nehmen. Das sagt er zu Salomo zum Beispiel. Oder vor Asa war ein König, ich habe jetzt vergessen, wie der heißt, habe ich mir nicht notiert, der war aber noch ganz kurz König, der Vater von Asa, er wandelte gottlos, nicht so wie sein Vater David. Und dann steht da aber geschrieben, aber ich werde es nicht von dir nehmen, oder ich werde es nicht tun, solange, oder des Davids wegen. Oder da steht, besser gesagt, ich werde nach dir einen kommen lassen, deswegen wird das bestehen. Aber Davids wegen, also des Davids, des Knechtes Gottes wegen, werde ich es nicht tun. David wird eigentlich ein Beschirmer als Opfer für sein Volk, weil er so als Freund Gottes genannt wird, weil er zum Segen wird. Und weil David den Herrn, seinen Gott, als Geber und Erhalter aller Segnungen und Wohltaten anerkennt und anbetet, kennt er die richtige Freude. Und diese Freude kommt von Gott. In Vers 8, denn der König vertraut auf den Herrn und durch die Gnade des Höchsten wird er nicht wanken. Und gerade weil David Gott kennt, weil David sich auf Gott verlässt, durch Erfahrungen, durch Segnungen, dadurch, dass er dieses erlebt, dass Gott, wie Gott gehandelt hat, bekommt er so ein Gottvertrauen, dass er ganz zuversichtlich in die Zukunft schaut und er sagt, ich werde nicht wanken. Und in Psalm 16, Vers 8, da steht, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Und wie oft passiert das in unserem Leben, dass wir fallen, dass wir wanken. Und ich denke, dass dieses Rezept, das David hier eigentlich so vorlebt, das können wir anwenden. Ja, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Wenn wir nicht den Herrn vor Augen haben, dann werden wir wanken. Dann werden wir ausgleiten. Also wir werden nicht stehen können. Aber wenn Gott vor unseren Augen ist, und weil er neben uns ist, so wie er steht, wie das hier steht, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Gott ist eine Garantie, wenn wir uns an ihn halten, werden wir nicht wanken. Und ich möchte sagen, wie wunderbar ist die Zukunft eines Menschen, wenn wir jetzt so lesen von David, ja, ich werde nicht wanken. Die Zukunft ist für ihn eigentlich ein guter Weg. Und dann schlägt das hier so um. Der Psalmist sieht hier in die Zukunft und sieht, als ob dieses andere Bild, dieses Schattenbild, diese von den anderen Menschen, ja? Deine Hand wird alle deine Feinde finden. Deine Rechte wird die finden, welche dich hassen. Und ich denke, wir haben ja Sonntag die Predigt über das Totenlied gehört. Und wie anders ist gerade waren diese Verse, die ich jetzt gelesen habe, über die ich jetzt was gesagt habe. Wie anders, es kommt einer aus dem Krieg zurück und er ist froh für die Bewahrung, er dankt für die Bewahrung, für die Rettung, für den Segen. Und es ist nicht dieser Schatten, dieses schwierige Totenlied bei diesem. Aber nun kann man sagen, es ist eine Fortsetzung von dem Totenlied. Was ich jetzt hier weiter lese, das ist eigentlich ein grauenhaftes Stück hier. Deine Hand wird alle deine Feinde finden, deine Rechte wird die finden, welche dich hassen. Du wirst sie machen wie einen feurigen Schmelzofen zur Zeit deines Erscheinens. Nun, wer sind denn diese Feinde Gottes? Ich denke, manchmal ruhen wir uns aus auf dem goldenen Vers der Bibel und sagen, ja, Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Also Gott liebt die Welt. Und dann macht es eigentlich einen liebenden Gott, zeigt es einen liebenden Gott. Nun, das ist ja auch so, ja, das steht ja in der Schrift und das ist ja auch nicht von Hand zu weisen. Das ist ja, ich will das überhaupt in keinem Fall sagen, dass das nicht so ist. Und Gott sucht Rettung für uns. Er will, dass jeder Mensch gerettet wird, ja, und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und doch muss man sagen, alle Menschen, die nicht wiedergeboren sind, die nicht Kinder oder Freunde Gottes heißen, wirklich sind, bleiben unter dem Zorn Gottes. Und dieses Bild von einem zornigen Gott, das will nicht in unseren, eigentlich nicht so wirklich in unseren Kopf. Gott ist nicht nur ein Gott, der die ganze Welt liebt, ja, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Nein, auch der Zorn, der heilige Zorn, ist bereit und er ist da. Und es steht geschrieben, dass sie werden unter dem Zorn bleiben, wenn sie sich nicht retten lassen. Und für solche Menschen, die Feinde sind, über die spricht David hier weiter, du wirst sie machen wie einen feurigen Schmelzofen zur Zeit deines Erscheinens. Der Herr wird sie verschlingen in seinem Zorn, das Feuer wird sie fressen. Ihre Frucht wirst du vom Erdboden vertilgen und ihren Samen unter den Menschenkindern. Denn sie sinnen Böses gegen dich. Sie schmieden Pläne, die sie nicht ausführen können. Denn du machst, dass sie sich zur Flucht wenden. Mit deinem Bogen zielst du auf ihr Angesicht. Wir kennen aus der Geschichte, aus der Schrift auch, es gab immer wieder so Situationen, wo Gott eingegriffen hat, wenn ein Kampf bevorstand und dann hat Gott eingegriffen und wirklich auf übernatürliche Weise Rettung gegeben. Und gerade bei Asa, wo er hatte, wie das geschrieben steht, also insgesamt 580.000 Mann, Kriegsvolk. Und das kam einer gegen ihn mit 1.000 mal 1.000, also viel mehr. Und Asa spricht zu Gott, du kannst helfen, wo Kraft ist oder nicht ist. Und Gott gibt dort Rettung, weil er selbst Verwirrung schafft unter den Feinden. Und sie fliehen, ohne dass da irgendwas geschah, also von den Seiten ihrer Feinde, von Israel jetzt. Und sie fliehen, weil Gott den Kampf kämpft. Und es gibt einige Begebenheiten, wo Gott auf übernatürliche Weise, also jetzt in diesem Bild, eingreift. Und wenn Gott erst gegen einen ist, also wenn Gott Feind wird zu einem Menschen, also das ist wirklich schrecklich. Und in Hebräer 10, Vers 31, da steht sogar, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. So ein Bild von einem liebenden Gott und trotzdem ist es schrecklich, in seine Hände zu fallen. Und ich denke, diese Verse, die ich gelesen habe, die Feinde Gottes betreffen, sind eigentlich viel mehr auf die Zukunft gerichtet. Sicher gab es immer wieder solche Fälle, wo die Feinde in die Flucht geschlagen wurden, auf übernatürliche Weise. Aber wie hier steht, du wirst sie machen wie einen feurigen Schmelzofen zur Zeit deines Erscheinens. Und dazu, meine ich, passt das Szenario, das Petrus schreibt. Petrus schreibt in 2. Petrus 3, Vers 10 von dem Tag des Herrn. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Dieses Szenario, dieses furchtbare Geschehen, was uns da so beschrieben wird, denke ich, ist vielleicht das gemeint, was David auch wahrscheinlich prophetisch in Zukunft so sagt. So auch, ihre Frucht wirst du vom Boden vertilgen, also alles, was wir machen, alles, was Menschen machen, alles, also die Werke und auch selbst die Frucht des Leibes, auch die Menschen, die auf diesen Wegen gehen, der Gottlosen, auf den Wegen der Feinde Gottes, alle wird das Gleiche treffen. Und Spurgeon sagt zum Beispiel, es mögen alle, die sich gegen Gott stellen oder die nicht daran glauben, zu Herzen nehmen, dass es wirklich ein schlimmes Ende nehmen wird. Nun, es geht ja natürlich überhaupt nicht darum, dass man den Menschen Angst macht und kommt doch zu Gott, weil ja so ein Ende naht. Wir müssen Gott verherrlichen und alles hat irgendwo auch seinen Platz. Aber die Bekehrung aus Angst, die ist oft vorübergehende Art. Es muss eine Entscheidung sein, wo ich einfach die Herrschaft abgebe, die Herrschaft des Teufels und die Herrschaft Gottes annehme. Und das ist wünschenswert, das ist das, was wir brauchen oder das wir, denke ich, alle haben, die wir hier sind. Und in Offenbarung 20, Vers 7, da wird das beschrieben, wie diese schreckliche Schlacht dann in Harmagedon sein wird, nach dem tausendjährigen Reich. Offenbarung 20, Vers 7. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, und sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist ein schlimmes Ende, was da beschrieben wird. Nun, wir leben ja nicht in der Zeit. Auch sollte Christus jetzt kommen und die Gemeinde abholen, wo wir leben, sind noch immerhin 1000 Jahre später erst, wo das geschehen wird. Aber eins, denke ich, trifft auf uns alle oder ist wichtig für uns alle, was ich erst schon gesagt hatte, wenn wir wiedergeboren werden, wenn wir Bekehrung erleben, wird unser Name im Buch des Lebens eingetragen. Und das ist ein Grund zur Freude. Und in Offenbarung 20, Vers 15, da steht, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, das geht um uns. Wenn wir da nicht eingeschrieben sind, so wurde er in den Feuersee geworfen. Also das trifft auch unsere Generation, bevor diese 1000 Jahre anbrechen. Aber ich gehe davon aus, dass unsere Namen dort geschrieben sind und dass wir Gott nicht fürchten müssen. Dass wirklich dieser Zorn, den Gott bereit hat für seine Feinde, uns nicht treffen wird. Dass wir uns wirklich in der Gnade und in der Gerechtigkeit Jesu wirklich diese Rettung haben. Und In dem letzten Vers, erhebe dich, Herr, in deiner Kraft, so wollen wir deine Stärke besingen und preisen. Ich denke, das ist für David und auch für uns irgendwie so ein Motto für unsere Zukunft. Wir wollen auf Gott schauen, wenn er sich erhebt in seiner Kraft, wenn er Werke tut in unserem Leben, dass wir ihn verherrlichen, dass wir ihn preisen. Und ich denke, das muss unser Ziel sein, das muss unbedingt unser Ziel sein. Jesus Christus selbst, als Sohn Gottes, hat alles getan, um seinen Vater zu verherrlichen. Das war sein Ziel. Und er hat das immer fortwährend getan. Und er sagt, ich tue nichts aus mir aus. Und ich tue nur das, was ich sehe, meinen Vater zu tun. Und was er mir aufgetragen hat, das tue ich. Und ich denke, das ist so wichtig, wenn wir erkennen, wozu wir überhaupt als Christen noch hier sind. Warum Gott uns nicht, als wir uns bekehrt haben, nicht gleich weggenommen hat zu sich, sonst machen die noch viel Unsinn da auf der Erde. Nein, er lässt uns hier, damit wir ihn verherrlichen und damit wir anderen, also durch den Dienst an anderen, durch den Dienst ihn verherrlichen. Das ist das Ziel von Jesus gewesen und das muss unser Ziel sein. Und ich wünsche, dass jeder von uns durch diese Verse, durch diesen Psalm 21, irgendwo motiviert wird, nachzudenken, was Gott an dir tut, dass du wirklich mit offenen Augen gehst und siehst, was Gott an dir tut, dass du wirklich hoch erfreut sein kannst an den Dingen, die Gott an dir getan hat und du sagen kannst, ich werde reichlich gesegnet. Wie oft passiert es, dass wir eigentlich, auch wenn wir alles haben, auch wenn wir Segnungen über Segnungen empfangen, wir leben in einem Land, wo Frieden herrscht, wir leben in Ruhe und wir sind so oft unzufrieden, wir sind so undankbar, so oft, wenn man sich jetzt das anguckt, wir müssen uns schämen, dass wir in so einem Zeitalter leben, in so einer Zeit, wo wir es so gut haben und wir sind undankbar und unglücklich als ob. Wir haben Grund zu danken, aber jede Menge. Wisst ihr, dass Gott eigentlich jeden Tag, also tausende Gründe hätte, uns zu vernichten, weil wir ihm also nicht so leben, wie er es will. Aber in seiner Gnade hält er uns, trägt uns, weil er uns retten will und weil er uns immer mehr verändern will. Das ist das Ziel, was er mit uns hat, weil er uns bei sich haben möchte. Und ich hoffe sehr, dass Gott, ich weiß, dass Gott dieses Werk, das er an uns angefangen hat, vollbringen wird. Wir haben, denke ich, heute ganz klar gesehen, zwei Seiten. Eine Seite eines Menschen, wenn er in Gott ist, und eine Seite eines Menschen, wenn er ohne Gott lebt. Entweder sind wir in Ruhe in Gott, in Freude in ihm, eine wunderbare Zukunft für uns und noch viel besser bei ihm. Und andererseits wissen wir um Menschen, die Feinde Gottes sind, weil sie sich noch nicht entschieden haben für Gott, die Herrschaft Gottes nicht angenommen haben und dadurch sind sie Feinde Gottes. Wir denken manchmal wahrscheinlich, dass ja, ganz die schlimmen Menschen, die Gott ablehnen, wirklich, nein, es gibt keinen Gott oder was auch immer, sagen, das sind die Feinde. Es gibt keine Neutralen. Es gibt keine Menschen, die Gott so, also es ist entweder Freund oder Feind. Ja, Jesus sagt selbst, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Und wer nicht gegen uns ist, ja, der ist für uns, aber auch, wer nicht mit uns sammelt, der zerstreut. Es gibt keine drei Wege. Und deswegen, ich habe es jetzt gesagt, dass wir über unsere Verwandten, über unsere Menschen, also die uns am Herzen liegen, nachdenken, die Feinde sind, dass wir für sie beten, dass diese Not, dieses Szenario, das ich gerade gelesen habe, was solche Menschen erwartet, dass sie unser Mitleid erregen, dass das eine Not wird, die uns wirklich am Herzen liegt, dass Menschen, die Gott nicht kennen, diesen Weg gehen werden. Auch wenn sie Späße machen, ja, und in der Hölle ist wenigstens warm und so weiter, so gibt es verschiedene Späße. Die Hölle ist noch nicht warm genug. Die wird noch in den Feuerpfuhl geworfen. Es ist schrecklich. Und wenn wir sowas wissen, weil die Schrift es uns sagt, so ermutige ich euch und mich selbst eigentlich, dass wir für unsere Menschen, für die Menschen, die wir lieben, die uns am Herzen liegen, aber die noch Feinde Gottes sind, für sie beten, für sie einstehen, ihnen dienen, ihnen zeigen und einfach warten, wann Gott mit der Rettung da ist. Der Herr segne uns im Nachdenken. Amen.